wir
sehen hinein in 2. Chroniker 29 und 30 dann besonders. 2. Chroniker 29 und 30. Der König Hiskia, in der Elberfelder Hiskia genannt, wurde König, Vers 1, als er 25 Jahre alt war. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, die Tochter Sekarias. Und er tat, was recht war in den Augen Jehovas, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Die ersten Jahre seiner Regierung, im ersten Monat, öffnete er die Türen des Hauses Jehovas und besserte sie aus. Die waren nämlich von seinem Vorgänger überhaupt geschlossen worden. Und er ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platze gegen Osten, und er sprach zu ihnen: Hört mich, ihr Leviten, heiliget euch nun und heiliget das Haus Jehovas, des Gottes eurer Väter, und bringet die Unreinigkeit aus dem Heiligtum hinaus. Denn unsere Väter haben treulos gehandelt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen. Vers 7. Auch haben sie die Türen der Halle verschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk geräuchert und kein Brandopfer ihm im Heiligtum dargebracht. Und der Zorn des Herrn ist über Juda und Jerusalem gekommen. Vers 12. Da machten sich die Leviten auf, werden mit Namen genannt, und Vers 15, und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Und sie kamen nach dem Gebote des Königs, den Worten Jehovas gemäß, um das Haus Jehovas zu reinigen. Wenn wir nur einigermaßen die mannigfaltigen, genauen Verordnungen des Gesetzes kennen, was es braucht, um dies und jenes Gerät und dann den ganzen Raum und dann die Personen zu reinigen, das ist gewaltig. Und die Priester gingen in das Innere des Hauses, nach sehr langer Zeit endlich wieder einmal. Das war also vollständig verwahrlost, das Haus Gottes in Jerusalem. In das Innere des Hauses Jehovas, um es zu reinigen. Und sie brachten alle Unreinigkeit, die sie in dem Tempel Jehovas fanden, in den Hof des Hauses hinaus. Und die Leviten nahmen sie auf, um sie an den Bach Kidron hinauszubringen. Nur die Priester gingen hinein, brachen die Dinge heraus, und die Leviten, ihre Brüder, Amtsbrüder niederer oder äußerer Klasse, brachten sie zu dem Bach Kidron. Das ist der trübe Bach. Da wurden Reste von unreinen Bränden, Asche, Aschenrückstände und dergleichen Dinge in den Bach Kidron jeweils geworfen. Und sie fingen am 1. des 1. Monats an zu heiligen. Und am 8. Tage des Monats kamen sie in die Halle Jehovas und heiligten das Haus Jehovas 8 Tage lang. Und am 16. Tage des 1. Monats waren sie fertig. Dieser 16. Tag, das heißt, am 14. Tag des 1. Monats hätte ja Passa gefeiert werden müssen. Am 14. Tag, nicht? Des 1. Monats. Nun war aber keine Zeit. Vulkan, will nur sagen, der 14. Tag des ersten Monats ist nach dem Gesetz Gottes in Israel abhängig von der Stellung des Mondes. Genau. Der 14. Tag des Monats heißt, bedeutet immer der 14. Tag ab Neumond. Und dann ist immer Vollmond. Also jetzt, heute Nacht ist wieder Vollmond. Heute Nacht haben wir den 14. Tag. Nur nicht vom ersten Monat in dem Fall. Aber wir werden gerade sehen, was Gott dann hier anordnet. Aber dieser 16. Tag, am 14. Tag wird das Lamm geschlachtet. Und am 16., das entspricht genau der Kreuzigung Christi. Der 14. Tag, der Abend. Und der 16. Tag ist der dritte Tag davon, das ist die Auferstehung. Und hier sind sie am 16. Tag fertig mit der Reinigung wenigstens. Und sie gingen zu dem König Hiskia hinein und sprachen, wir haben das ganze Haus Jehovas gereinigt. Und den Brandopferaltar und alle seine Geräte und den Tisch der Schichtbrote und alle seine Geräte. Und alle Geräte, die der König Ahas während seiner Regierung in seiner Treulosigkeit entweiht hat, haben wir hergerichtet und geheiligt. Und siehe, sie sind vor dem Altar Jehovas. Und der König Jehiskia machte sich früh auf und versammelte die Obersten der Stadt und er ging hinauf in das Haus Jehovas. Jetzt bringen sie die ersten Schlachtopfer da. Vers 25. Und er stellte die Leviten auf im Hause Jehovas mit Zimbeln, mit Harfen, mit Lauten nach dem Gebote Davids und Gads des Seers des Königs und Nathans des Propheten. Denn das Gebot war durch Jehova, durch seine Propheten. Und die Leviten standen da mit den Instrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und zur Zeit, als das Brandopfer anfing, begann der Gesang Jehovas. Und die Trompeten, und zwar unter Begleitung der Instrumente Davids, denn wir lesen an einer Stelle, dass David offenbar zu seinen Psalmen entsprechende neue Instrumente erfunden hatte. Er war also direkt noch Instrumentbauer, Musikinstrumente. Deshalb hier immer wieder die Instrumente Davids. Alles währte bis zur Vollendung des Brandopfers. Und als man das Opfer des Brandopfers vollendet hatte, beugten sich der König und alle, die sich bei ihm befanden, und beteten an. Und der König Hiskia und die Obersten sagten zu den Leviten, dass sie Jehova Lob singen sollten, mit den Worten Davids und Asafs, also mit Psalmen, mit des Sängers. Und sie Lob sangen mit Freude und neigten sich und beteten an. Wenn wir daran denken, unmittelbar nach dem Abendmahl, das Jesus eingesetzt hatte, heißt es, und da sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus, und dann heißt es, über den Bach Kidron. Das ist der Bach, wo alle Unreinigkeit ab hineingeworfen wird. Geladen wird. Und Jehiskia hob an und sprach, nun habt ihr euch Jehova geweiht. Tretet herzu und bringet Schlachtopfer und Dankopfer zum Hause Jehova. Wir wissen ja für uns, dass auch wir die Möglichkeit haben, durch den Glauben uns selbst zu reinigen. Wer solche Hoffnung hat, die uns in Christus geschenkt ist, der reinigt sich selbst. Tretet herzu, das haben wir gelesen. Vers 34, etwas sehr Feines. Nun waren der Priester zu wenig, sodass sie nicht allen Brandopfern die Haut abziehen konnten. Das tönt schaurig in unseren Augen, aber die zum Opfer bestimmten Tiere, ihre Leiber durften nicht irgendwie zerstückelt werden, einfach beliebig zerschnitten werden, sondern da musste ganz der Priester musste ganz sorgfältig das betreffende Opfertier in seine Stücke zerlegen. Alles fein säuberlich, das Nierenfett extra, Niere extra, das ganze Fett extra und diese Stücke und jene Stücke. Das heißt, alle diese Opfer nach dem Gesetz sind in ihrer Gesamtheit eine sichtbare Darstellung des Gesamtopfers Jesu Christi. Was wir bei dem, was Gott an wirklichem, umfassendem Opfer in seiner Liebe durch seinen Sohn dargebracht hat, können wir nie auch nur einigermaßen verstehen in seiner Mannigfaltigkeit, in seiner Vollkommenheit, ausreichend für alle Bedürfnisse, wo je Sünde erschien, wo irgendetwas Gottwidriges sich ereignete, für alle Belange der Frage der Sünde und des Todes, ist das eine Opfer Jesu Christi vollkommen darin, dass es für jede einzelne in Frage kommende Angelegenheit des Sündenproblems, der Reinigung, der Heiligung in allen vollkommen alles überschwemmen, weit überblicken und verstehen, da zu reichen vermag. Und dazu zum Verständnis dieser Dinge sind die Opfergesetze gegeben. Von Seiten der damals das Gesetz beratenden, anordnenden Engel waren die Dinge genau so gemeint, wie sie da geschrieben stehen. Aber in den Augen des Vorsitzenden dieser Ratsversammlung Gottes oder des Christus, in den Augen Gottes, waren die Dinge nur zum Beschluss erhoben worden, zur Ausführung, zur Aufnahme ins Gesetz Gottes bewilligt worden von Gott, nachdem Gott in seinem Geheimnis, was er mit dem Sohne zu tun gedachte, damals schon, dass das, was die Engel mit Fleisch und Blut und Haut und Knochen der Tiere angeordnet haben, war in den Augen Gottes genau das, was er geistlicherweise mit seinem Sohn zu tun gedachte. Nur als große Orientierung dient am besten jenes Wort des Gesetzes: An jenem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten ohne Fehl. Die Engel haben das angeordnet, an die Söhne Aarons nach dem Fleisch vorerst, wenn der Tag des Pascha gekommen ist, sollen sie ein Lamm schlachten ohne Fehl an jedem Tag. Und zwar waren damals, vorerst nach dem Fleisch, in der Vordarstellung tatsächlich die Söhne, nur die Söhne Aarons gemeint, die hohen Priester, die das Lamm dem Buchstaben nach schlachten mussten, nach dem Gesetz der Engel. Und nur durften, nur die Priester. Und siehe da, als das wirkliche Lamm ohne Fehl erschienen war, waren es nur die hohen Priester, die in Frage kommen konnten, dieses Lamm auf die Schlachtbank zu führen. Sie waren die Anführer aller derer, die dafür sorgten, dass dieses Lamm Gottes getötet wurde, geschlachtet wurde. Eigenartigerweise kam es noch so, dass die Überlieferung Jesu zum Tode durch den Richterspruch des Pilatus ausgerechnet noch auf den Passa, auf die Passanacht. Vorabend, Rüstung und dann Passa fiel. Sodass wir hier nur staunen können. Und dann ausgerechnet sie sagen, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Durch die Söhne Aarons, also uns. Natürlich haben wir das nicht verstanden. Und währenddem das geschieht, dass sie in ihrer Herzensbosherzigkeit und Bosheit diesen Heiligen Gottes verwarfen und zum Tode am Kreuz zur Verurteilung brachten, wussten sie wieder nicht. Jeder hohe Priester wusste nicht, was er sagte. Als er seine Amtskollegen fast beschwor, ihr wisset nichts und ihr versteht nichts, wisset ihr denn nicht, dass es besser ist, dass ein Mann sterbe, ein Mann, anstatt dass das ganze Volk umkomme. So hat er geredet. Hat er recht gehabt? Und verschuldet sich mit einem solchen wunderbaren Spruch der Weisheit Gottes, wie sich einer nur versündigen kann, dem Heiligen Gottes gegenüber. Und während dem solches geschieht, sie ihn ans Kreuz nageln, lesen wir in Kolosser 2, wir schlagen schnell auf, Epheser, Kolosser. Währenddem sie ihn ans Kreuz nageln oder genagelt haben, lesen wir in Kolosser 2, ja, Vers 14, als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die wieder uns war, hat er, Christus, sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie, die Klageschrift gegen uns, an das Kreuz nagelte. Also, sie haben ihn angenagelt und wussten nicht, dass indem sie sich versündigten, wie man sich nur versündigen kann gegenüber dem Heiligen Gottes, indem sie ihn angenagelt haben, hat Gott in seiner Weisheit, Treue und Barmherzigkeit gleichzeitig die Sünde dieser Nagelnden und Ursächer des Nagels ihre Vergehung ans Kreuz genagelt und abgetan. Das sind Dinge, die kein Auge gesehen hat. Auch kein Engelauge. Denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, hinter dem Judas stand ja der Satan, war ja in Satan gefahren. Und hinter den hohen Priester standen Engel des Gesetzes, bitte. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Ein Gesetz, das unwiderruflich ist. Wie wir im Alten Testament das Vorbild haben, im Leben des Daniel, als seine Feinde es fertigbrachten, beim König etwas zu erreichen, das diesen gehassten Daniel, wiederum diesen Heiligen Gottes, in die Löwengrube zwang. Denn das, was sie dem König als neues Gesetz der Meder und Perser vorschlugen, vom König mit seinem Siegelring unterzeichnet und versiegelt, gehörte von Stund an zu dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich war. Da stand und drin, wer irgend in seinem Reiche einen anderen Gott anbetet als seine Götter oder ihn selbst, der muss in die Löwengrube geworfen werden. Nun, Daniel hat das nicht getan. Und auf das haben ja die seine Herrscher gewartet und darauf abgesehen. Und der König versuchte bis zum Untergang der Sonne. Denken wir, ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne.
Ich habe eben heute Abend gedacht, als wir vom Berg herunterfuhren, wieder blutrot geht die Sonne am besten unter. Und hier übrigens, am 14. des Monats geht dann der Mond, das ist der Beherrscher, das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, geht in dem Augenblick blutrot auf im Osten, während denn die Sonne blutrot im Westen versinkt. Das ist jeden 14. Tag ab Neumond der Fall. Das ist die Stellung. Die Sonne versinkt, Christus stirbt und der Beherrscher der Finsternis steigt hoch, höher, in seiner vollen, größtmöglichsten Größe, Darstellung, und um Mitternacht beherrscht er die Situation, während sein Rival, die Sonne, in dem Augenblick den Tiefpunkt unten erreicht hat. Das ist die Stunde, die Situation, in welcher kosmisch jetzt gesehen Sonne und Mond im Himmelsraum die Stunden und die Zeiten, Monatszeit, Tageszeit und Stunde unterhalb der Sonne markieren, von Gott gesetzt, und nur zu diesen Zeiten, bestimmten Zeiten, darf das Lamm Gottes geschlachtet werden. Wie im Vorbild die Lämmer, die Welt zu passen. Gewaltige Dinge. Und wir könnten hier noch weiter diese gottgegebenen Ordnungen beachten. Ich dachte nur, ich werde eben daran erinnert, an die eigenartige Weise, dass sogar Astronomen passiert ist, wie ich gelesen habe, weil wir nach der Kreuzigung lesen, dass um die sechste Stunde die Sonne sich verfinsterte am Himmel. Drei Stunden lang. Da haben Astronomen versucht, in ihren astronomisch möglichen Rechnungen nachzurechnen, zurück, wann dort in Palästina, in Jerusalem, eine Sonnenfinsternis stattgefunden habe. Ja, da gibt es wieder mal, der die Weisen erhascht in ihrer Liste. Wieso? Christus wurde geschlachtet am 14. Tag ab Neumond. Passt das nicht? Wie gesagt. Aber dann ist die Sonne geht da unten, abends 6 Uhr in Palästina, und der Mond geht in Oppositionstellung zur Sonne. Das heißt, in größter Widerspruchstellung. Nicht? Der Beherrscher der Finsternis stimmt auch noch. Das ist astronomisch Oppositionstellung zum Mond. Eine Sonnenfinsternis ist aber nur wann möglich? Wenn der Mond die Sonne verfinstert, also in Konjunktion. Das heißt, eben das, was sein muss, das war eine außergewöhnliche, von Gott in besonderer Weise durchgeführte Sonnenfinsternis am 14. Tag der Neumond. Also, ich kann nicht viel dafür, aber wenn man, man muss eben so dumm sein und allem glauben, was in der Schrift steht, und dann wird Licht auch an den dunkelsten Stellen der Schrift und in unserem Leben, in der Weltgeschichte. Ja, das lesen wir nicht nur, dass er die wieder uns geschriebene Handschrift, also die Klageschrift gegen uns, hat er ans Kreuz genagelt. Äußerlich haben sie ihn angenagelt. Im Verborgenen des Geschehens der Weisheit Gottes hat er genagelt. Und zwar gerade dieser Verfehlung, die eben begangene Verfehlung, hat er sofort ans Kreuz genagelt. Und jetzt verstehen wir, dass der Vater nicht anders konnte, wenn der Sohn in dieser Minute oder in dieser Stunde rief: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn der Vater sagt, es ist alles in Ordnung. Jede Sünde ist gesühnt. Es ist vollbracht. Und dann, als sie ihn zur Ruhe gebetet hatte, gleichsam mit untergehender Sonne. Denn es steht noch geschrieben, ihr sollt den ans Holz gehängten gewisslich spätestens beim Untergang der Sonne vom Holz herabholen und begraben. Steht geschrieben wieder im Gesetz. Also währenddem sie ihn nun ins Grab legen, geht im Westen blutrot die Sonne unter. Im gleichen Augenblick steigt der Mond empor. Ja, der Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. Und hier geht's weiter. Als er die Fürstentümer und die Gewalten, das sind Geistwesen in den Himmeln, als er sie ausgezogen hatte, sie haben ja ihn ausgezogen, bevor sie ihn kreuzigten. Dann haben sie ja das Kleid gevierteilt und sein Leibrock haben sie unter das Los geworfen. Ihn ausgezogen. Und indem sie ihn ausgezogen haben, wieder irdisch buchstäblich, von seinen Feinden und aus der Geisterwelt, die haben ihn geistlicherweise ausgezogen, das heißt zur Schau, also geistlicherweise nackt dargestellt, entblößt oder wie wir denn nun sagen dürfen. Und indem sie das taten, meinten erreicht zu haben, lesen wir hier, als er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen hatte. Effektiv sind sie blamiert. Stellte er sie öffentlich zur Schau? Sie haben ja ihn öffentlich zur Schau gestellt, zum Schandfall. In Wirklichkeit, von Gott aus gesehen, hat er sie öffentlich zur Schau gestellt. Und noch eines, indem er durch dasselbe, das Kreuz, über sie einen Triumph hielt. Also wer hat dort triumphiert, als er am Schandpfahl ging? Alle seine Feinde haben triumphiert. Ist der Gottes Sohn gesteigert vom Kreuz? Das will der Messias sein und so weiter und so weiter. Im nächsten Korintherbrief lesen wir, dass, ich führe es noch einmal an, hätten sie diese Fürstentümer und Gewalten, diese Geister in der Luft, in den Himmel, natürlich dämonische Geister, hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, die im Verborgenen vorhanden, das alles geschehen ließ, was Bosheitsmächte der Engel und der Menschen nun zustande gebracht haben. Dass die Weisheit Gottes hier triumphierte und siegte und überwand und annagerte und so weiter. Dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sie haben gedacht, genau nach dem Gleichnis Jesu, zurück sandte der Herr des Weinbergs seinen Sohn, indem er sich sagte, nachdem die Hüter des Weinbergs, das sind ja die Führer in Israel, nachdem die Hüter des Weinbergs die Knechte, die der Herr des Weinbergs vorher geschickt hatte, um die abgemachte Tribut einzuziehen, zum Rechten zu sehen, haben alle die Knechte umgebracht. Zuletzt sagt der Herr, nun sende ich meinen Sohn, vor dem werden sie sich scheuen. Nicht wahr? Und dann, wie sie sehen, jetzt kommt der, sagen die, halt, halt, das ist der Erbe, der Einzige. Wenn wir den wegschaffen können, und dann hat der Vater keinen Erben mehr, und dann erreichen wir genau das, was wir schon lange gern erreicht hätten. Und so geschah es hier. Im Gewaltigen mit unserem Herrn. Und aber zurück zur zweiten Chroniker. Und da möchten wir jetzt, nachdem wir diese wunderbaren Feinheiten der Reinigung, manchmal ist ja auch unser Haus, Leib, Seele, Geist, ja, irgendwie befleckt oder unrein. Und manche Tür verstopft oder verschlossen oder irgendetwas. Wie sein, wenn wir wissen, wenn das nach dem Gesetz schon möglich war, sich zu reinigen. Ich werde eben wieder erinnert an eine primitive Überlegung, als ich so ein halbwüchsiger Jüngling war. Da war ich einmal, ich weiß noch, im Bad, in der Badwanne und habe mich so abgeduscht und richtig, und dann merkte ich so, es ist der Schweiß und der Schmutz, alles wieder weg, fein sauber, und da stieg da auch von da drin ein Stoßseufzer irgendwie gen Himmel. Ach, dachte ich, da wusste ich noch nichts vom Glauben und der Erlösung, der Reinigungsmöglichkeit im Glauben.
Na, habe ich so. Ihm habe ich so gesagt. Ach, wenn es nur auch ein Mittel gäbe, um das, was da drin so nicht sauber ist, zu reinigen. Nicht? Also, ich gehe jetzt zum Glück nicht. Aber innerlich, das ist ja nicht möglich. Da hat Gott schon gesagt.